Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Vergewaltigung, massenhaft eingesetzt im Krieg, mit dem Ziel, die gegnerische Seite zu erniedrigen und soziale Beziehungen zu zerstören. Das kennen wir zum Beispiel aus Bosnien, aus dem Sudan, aus Eritrea und der Ukraine. Wir im Hörsaal werfen heute einen historischen Blick auf sexuelle Gewalt in Kriegen.
Die Charakterisierung von Vergewaltigung als Waffe in Krieg und Völkermord hat sich seit den 1990er Jahren durchgesetzt. Es hat sich ein gesellschaftliches Bewusstsein für diese Form von Gewalt entwickelt und die Notwendigkeit ihrer Ächtung. Generell scheint die Rede von sexueller Gewalt als Kriegswaffe dazu zu führen, dass wir bestimmte Konstellationen als politisch begreifen, nämlich immer die, in denen der Vergewaltiger ein Angehöriger des gegnerischen Kollektivs ist, während wir andere als privat ausblenden oder verleugnen.
Dass wir Vergewaltigung als Waffe im Krieg begreifen, ist relativ neu, obwohl es Vergewaltigungen in Kriegen auch früher schon gab. Was sich durch das Narrativ von sexueller Gewalt als Waffe verändert, beschreibt Regina Mühlhäuser in ihrem Vortrag. Sie ist Historikerin und am Hamburger Institut für Sozialforschung assoziiert. Dort erforscht sie in der Arbeitsgruppe Krieg und Geschlecht, wie Vorstellungen von Männlichkeit militärische Gruppen prägen. Regina Mühlhäuser hat ihren Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung »Die Rückkehr des Krieges – Feministische Perspektiven auf Krieg, Militarismus und Gewalt« an der Technischen Universität Berlin gehalten. Und ihr Vortrag heißt »Militär, Gewalt, Körper. Anmerkungen zu sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten und als Kriegswaffe«.
Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und an dieser Vorlesungsreihe teilnehmen kann, an diesen spannenden Fragen. Und es wurde gerade schon gesagt, ich bin Teil der International Research Group Sexual Violence and Armed Conflict. Da habe ich gelernt, in dieser Gruppe ist eine interdisziplinäre, internationale Gruppe. Und ich habe gelernt, dass wir diesem Phänomen wirklich nur näher kommen, diesem Gewaltphänomen, wenn wir es vergleichend betrachten, weil es eben in unterschiedlichen Konflikten und unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen die Herangehensweisen unterschiedlich sind, die Vorannahmen unterschiedlich sind und wir eigentlich nur immer in der vergleichenden Perspektive wirklich der Sache näher kommen. Und für diejenigen, die sich vielleicht mehr zu diesem Thema interessieren oder auch Lust haben, wissenschaftlich dazu zu arbeiten, wir haben eine Bibliografie hergestellt, Selected Bibliography, Sexual Violence in Armed Conflict. Da haben Sie im Internet über unsere Webseite www.warandgender.net Zugriff drauf. Da können Sie sozusagen zu Themen, da sind ungefähr 2500 Artikel in dieser Bibliografie, da können Sie sozusagen zu Themen recherchieren. Und ich habe hier so eine kleine Broschüre mitgebracht. Ich habe nicht so viele. Ich lege sie hier vorne hin. Insofern sind sie wirklich nur für die, die vielleicht sich vorstellen können, damit zu arbeiten. Aktuell zeugen viele Berichte davon aus dem Sudan, aus Eritrea, aus der Ukraine, aus Israel und Palästina, auch aus anderen Ländern, aus Afghanistan zum Beispiel. Also viele Berichte von unterschiedlichen Orten zeugen davon, dass Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt weit verbreitet sind und dass sie eben schwerwiegende Folgen für die Betroffenen und auch für ihre Communities haben. Verstanden wird diese Gewalt vor allem als Kriegswaffe. Ich habe hier mal 4 Zitate mitgebracht und möchte aber heute eben auch fragen, was wird durch dieses Narrativ der Kriegswaffe eigentlich vermittelt? Wann wird sexuelle Gewalt als Waffe verstanden oder umgekehrt gefragt, wann bleiben Vergewaltigungen in Konflikten nur Vergewaltigungen und erfahren keine Bedeutungsaufladung als militärisches Mittel oder als Policy? Um es vielleicht vorweg zu sagen, sexuelle Gewalt als Waffe in Krieg und Genozid ist kein eindeutig definierter Begriff. Also es handelt sich um eine mit Bedeutung aufgeladene Argumentationsfigur. Und welche Bedeutung jeweils transportiert wird, das hängt ab vom Kontext und von der jeweiligen Debatte. Es wird zwar heute versucht, im internationalen Strafrecht, in der Konfliktforschung auch genauer zu erfassen, wann Praktiken und Konstellationen sexueller Gewalt zum Beispiel als widespread oder als systematic gelten und damit als Teil einer Kriegführung. Insgesamt zeigt sich aber, dass das Narrativ von sexueller Gewalt als Waffe vor allem verwendet wird, um zu betonen, dass diese Gewalt ein inhärenter und ein regelhafter Teil kriegerischen Handelns einer bestimmten Armee oder einer bestimmten Gruppe sind. Die Charakterisierung von Vergewaltigung als Waffe in Krieg und Völkermord hat sich seit den 1990er Jahren durchgesetzt, zunehmend, und damit haben wir etwas gewonnen. Denn es hat sich ein gesellschaftliches Bewusstsein für diese Form von Gewalt entwickelt und die Notwendigkeit ihrer Ächtung. Diese vorher über Jahrhunderte tradierte Vorstellung, Vergewaltigung sei eine zwar unschöne, aber doch irgendwie normale und letztlich auch unvermeidbare Begleiterscheinung von Krieg, diese Annahme wurde endlich in Frage gestellt. Und inzwischen sind eben Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt als Kriegsverbrechen, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Teil von Völkermord weithin anerkannt und auch rechtlich kodifiziert. Damit einhergehend hat eben diese Rede von sexueller Gewalt als Kriegswaffe dazu geführt, dass betroffene Frauen und zum Teil auch betroffene Männer und auch nicht-binäre Personen ihre Erfahrungen nicht mehr nur als privates Einzelschicksal begreifen müssen, sondern zunehmend auch als militärisches Verbrechen und als kollektives Unrecht begreifen können. Trotz dieser positiven Effekte bringt das Narrativ von sexueller Gewalt als Kriegswaffe aber eben, und darum soll es heute Abend gehen, auch gravierende Probleme mit sich. Denn es trägt dazu bei, dass die Bandbreite und die Komplexität und vielleicht auch die Ursachen dieser Gewalt verschleiert werden. Der Unrechtscharakter dieser Gewalt wird mit dem Waffennarrativ auf eine ganz bestimmte Weise markiert. Als ein Verbrechen, das politisch, das moralisch und juristisch zu verurteilen ist, weil es Teil militärischer Operationen ist. Sexuelle Gewalt erscheint damit als ein Phänomen im Ausnahmezustand Krieg, was gezielt eingesetzt wird von einer bestimmten militärischen Organisation zur Durchsetzung militärischer oder politischer Ziele. In den letzten Jahren ist aber immer deutlicher geworden, dass das, was in der Realität passiert, nicht in diesem Narrativ der Kriegswaffe aufgeht. Denn diese Verengung, diese Kriegswaffenverengung, die deckt sich oft nicht mit dem, was die Betroffenen eigentlich erfahren und ebenso wenig auch nicht mit dem Wissen der Täter. Im Gegenteil, dieses Narrativ kann sogar dazu führen, dass sich Betroffene nicht autorisiert sehen, ihre spezifischen Erfahrungen zu teilen. Damit verkennen wir letztlich, genauer zu verstehen, wer wem was antut, wenn diese Gewalt ausgeübt wird. Ich möchte mich diesem Problem im Kommenden in drei Teilen annähern. Hier sind die drei Teile: Skandalisierung und Normalisierung, die Betroffenen brechen das Schweigen, Täter und Taten. Und ich bin, wie Sie ja gehört haben, Historikerin. Normalerweise versuche ich, einen bestimmten historischen, empirischen Fall im Detail zu untersuchen. Aber heute möchte ich das etwas breiter aufmachen und historische Beispiele aus ganz unterschiedlichen Jahrzehnten heranziehen, um unser Augenmerk auf bestimmte Strukturen und Dynamiken zu richten. Und ich meine, dass uns das vielleicht helfen kann, auch die Gegenwart besser zu verstehen oder zumindest anders zu diskutieren. Ich komme dann zum Schluss wieder zurück auf unsere aktuelle Verwendung des Narrativs sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Und ich möchte dafür plädieren, dass es gerade aus feministischer Perspektive gilt, diese Verwendung kritisch zu hinterfragen. Und damit komme ich zum ersten Teil. Es wird heute häufig angenommen, sexuelle Gewalt in kriegerischen Konflikten sei bis vor kurzem ein Tabuthema gewesen. Wenn man aber in die Geschichte guckt, zeigt sich, dass diese Gewalt immer schon ein Gegenstand öffentlicher Debatten war. Die Historikerin Elizabeth Heinemann hat das zum Beispiel konstatiert. Representations of sexual violence in war do not simply occur after the fact, rather they are often part of the conflict itself. Darstellungen sexueller Gewalt wurden und werden seit Jahrhunderten verwendet, um verfeindete Gruppierungen als politische Gegensätze zu konstruieren und zu festigen. Wir gegen sie, gut gegen böse, zivilisiert gegen unzivilisiert. welche Täter-Opfer-Konstellation jeweils sichtbar gemacht wird, welche verdeckt wird, wessen Erzählungen bestärkt werden, wessen Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Diese Fragen hängen jeweils ab von der politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmung eines bestimmten Konflikts. Das erste Mal, dass diese Gewalt für ein großes internationales Publikum aufbereitet wurde, war während des Ersten Weltkriegs 1914 bis 18. Damals gab es eben erstmals diese neuen Techniken der Massenkommunikation. Nachdem die deutsche Armee im August und September 1914 auf ihrem Weg nach Frankreich in das neutrale Belgien einmarschiert war, berichteten französische, russische, britische Zeitungen über die brutalen Gräueltaten der Deutschen gegen die Zivilbevölkerung, insbesondere über die Vergewaltigung von Frauen. Überschriften wie The Rape of Belgium, die Vergewaltigung Belgiens, verweisen darauf, dass die vergewaltigten Frauen hier auch ein Symbol für die verletzte Nation wurden. Die Funktion solcher Berichte bestand nicht nur darin, die Öffentlichkeit über diese Verbrechen zu informieren. Sie dienten auch dazu, Hass gegen die Deutschen zu schüren, die als besonders unmenschliche und grausame Barbaren dargestellt wurden. Auf diese Weise sollte die eigene Bevölkerung von der Notwendigkeit des Kriegs überzeugt und zur aktiven Unterstützung gewonnen werden. Dieses Vorgehen ist erstmal in einem ongoing Konflikt durchaus verständlich. Es trägt aber auch dazu bei, die tatsächlichen Erfahrungen der Betroffenen zu verfälschen, wie die Ende 1914 von Frankreich eingesetzte Untersuchungskommission zeigt. Eine Untersuchungskommission, die Verbrechen untersucht hat, Kriegsverbrechen der Deutschen. Die Historikerin Ruth Harris kommt zu dem Schluss, dass die Ermittler sich redlich bemüht haben, Zeuginnenaussagen aus erster Hand zu sammeln und die Vergewaltigung und das erlittene Leid anzuerkennen. Aber die so gewonnenen Aussagen der Frauen, so ihr Fazit, gingen letztlich in einer Flut von Berichten unter, die das Erlebte überzeichnet und verzerrt dargestellt haben. Men's anxieties and fantasies, much more than the tragedy of women's experience, shaped the discussion over sexual violence and the war. Solcherlei öffentliche Diskussionen haben naturgemäß wiederum Auswirkungen darauf, ob und wie Betroffene über das Erlebte sprechen können. Das können wir auch im Zweiten Weltkrieg und während des Holocaust beobachten. Auch hier wurden in den 1940er Jahren Berichte über Vergewaltigung und sexuelle Folter durch deutsche Männer veröffentlicht, um die deutsche Vernichtungspolitik sichtbar zu machen und um eine militärische Intervention durch die Alliierten zu erwirken. Ein Beispiel ist der Brief von zwei jüdischen Frauen, Goritz und Ass, datiert vom 26. März 1943, kurz bevor sie in Ponary, heute Paniary, in Litauen hingerichtet wurden. In diesem Brief beschreiben die beiden Frauen, wie die Deutschen und ihre litauischen Kollaborateure junge Mädchen vergewaltigten, sie zur Fellatio zwangen. Die Mütter wurden nackt ausgezogen, an die Wand gestellt, gefoltert, mit Urin begossen, mit Fäkalien beschmiert. Den Männern wurden Drähte in die Harnröhre eingeführt. Diese Beschreibungen dieser Gräueltaten in diesem Brief sind auffallend detailliert und sie machen mehr als die Hälfte des Briefes aus. Eine Tatsache, die mit der Absicht der Autorinnen zusammenhängen dürfte, bei den Leserinnen und Lesern Gefühle des Schocks und der Empörung hervorzurufen. Dass Beschreibungen sexueller Gewalt in solchen Publikationen einen besonderen Stellenwert einnahmen, dürfte damit zusammenhängen, dass diese Gewalt mehr als andere Gewaltformen die Zerstörung einer Gesellschaft in ihren Grundfesten symbolisiert. Denn sie bedeutet das Eindringen des Feindes in den intimsten Bereich der Paarbeziehung, der Familie, wodurch die Gemeinschaft, die Community und die soziale Ordnung nachhaltig zerstört zu werden droht. Dass gerade Vergewaltigung diese Macht zugeschrieben wird, dürfte mit dem sexuellen Element dieser Gewalt zusammenhängen. Die Kulturwissenschaftlerin Gabi Zipfel hat das beschrieben. Eine auf der Straße zusammengeschlagene Person kann vielleicht nicht rückhaltlos mit der Empathie Anwesender rechnen. Sie muss sich möglicherweise sogar vorhalten lassen, zu der Gewalttat durch irgendeine Form von Provokation beigetragen zu haben. Aber sie kann doch davon ausgehen, dass ihre Erfahrung des gewaltsam zugefügten körperlichen Schmerzes unzweideutig als eine negative Erfahrung angesehen wird. Opfern sexueller Gewalt hingegen wird eine in diesem Sinne eindeutige Zuordnung häufig versagt. Denn der Angriff zielt in diesem Fall nicht nur auf einen Körper, der schmerzempfindlich, sondern auch auf einen, der lustfähig ist. Sexuelle Gewalt unterwirft den Körper des Opfers durch Schmerz und bemächtigt sich gleichzeitig seiner libidinösen Empfindsamkeit. In der Folge werden die Betroffenen mit Misstrauen konfrontiert. Hat sie es nicht doch vielleicht gewollt, bewusst oder unbewusst? Hat sie keine sexuelle Erregung empfunden, selbst wenn die Tat gegen ihren Willen geschah? Letztlich führt sexuelle Gewalt so zu Misstrauen und zu Entfremdung in Partnerschaften, Familien und Community. Lediglich wenn der gewaltvolle Charakter einer Vergewaltigung dadurch vereindeutigt wird, dass sie mit anderen Formen extremer Gewalt und Brutalität einhergeht, lediglich dann wird sie eindeutig als eine negative Erfahrung und als Verbrechen anerkannt. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass sich die Geschichten über die Vergewaltigung durch Wehrmacht und SS in der Regel um Fälle drehen, in denen die Opfer Kinder oder alte Frauen oder die sexuellen Gewalttaten von extremer Grausamkeit begleitet waren. Einfache Vergewaltigung, ich sage das in Anführungsstrichen, einfache Vergewaltigung wurden kaum erwähnt, obgleich sie, wie wir heute wissen, es sie ebenfalls gab. Auch in literarischen Texten, in Gedichten, Romanen, Zeitschriften, Filmen war und ist sexuelle Gewalt durch Nazis bis heute ein gängiger Plot. Während des Kriegs und in der direkten Nachkriegszeit, als die Zeitgenossen vor allem außerhalb Europas keine Vorstellung hatten von der erbarmungslosen Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden, zu dieser Zeit gab es keine Sprache, um das Grauen zu vermitteln. Autoren verwendeten daher, so die Literaturwissenschaftlerin Pascal Boos, die Analogie von Vergewaltigung und sexueller Versklavung, um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Aber dahinter verschwindet eben auch das reale Erleben von Frauen. Ihre Geschichten werden objektifiziert, vereinnahmt, um bestimmte politische Anliegen und Bedenken zu unterstützen. Wie der Sprachwissenschaftler James E. Young beobachtet hat: "We may hold the pain of women in high regard, but when we regard it, we also find spectacle in it, converting their suffering into cultural, even psychological objects around which we tell our own stories." Auch vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust viele Frauen entschieden zu schweigen. Während ihr Leid öffentlich skandalisiert wurde, mussten sie individuell befürchten, eine Mitschuld zugeschrieben zu bekommen. Zudem erschienen viele Frauen ihre Erfahrung sexueller Gewalt angesichts der Vernichtung von Millionen von Menschen unbedeutend. Überlebende mögen auch geschwiegen haben, weil sie ihren Vätern, ihren Ehemännern, Brüdern Schuldgefühle ersparen wollten, sie nicht geschützt zu haben. Generell konnte Schweigen natürlich auch eine Bewältigungsstrategie sein, die es Frauen ermöglichte, sich auf die Gegenwart und die Zukunft zu konzentrieren. Trotzdem hatten viele Holocaust-Überlebende direkt nach Kriegsende das Bedürfnis, Zeugnis abzulegen, um ihre schockierenden Erlebnisse zu verstehen oder um die strafrechtliche Verfolgung der Täter voranzutreiben. In einem Interview mit dem amerikanischen Psychologen David Boder, der besuchte 1945 verschiedene DP-Camps, in einem Interview erinnert sich die polnische Überlebende Roma Czarna-Broda daran, wie sie in Majdanek angekommen und gezwungen worden war, sich für eine gynäkologische Untersuchung zu entkleiden. "Some women out of excitement standing for the first time stark naked in front of men became hysterical. They cried terribly. But among us were those who said, 'If they are not ashamed, why should we be ashamed? They, the perpetrators.'" Warum die Täter sich nicht schämen, warum sollten wir uns schämen? Chana Brodas Bericht deutet darauf hin, dass weibliche Überlebende ihre Erfahrungen sexueller Gewalt, je nachdem, wie sie ihre Situation verstanden, ganz unterschiedlich bewältigten und ihr Sinn gaben. Ihr Erleben und Verstehen war unter anderem abhängig vom Alter, von sozialer Herkunft, von kultureller Sozialisation und religiöser Überzeugung. Nachdem einige Überlebende zunächst ihre Erfahrungen sexueller Gewalt zum Thema gemacht hatten, erwähnten sie diese Form der Gewalt aber ab Anfang der 1950er Jahre gar nicht mehr, bis in die späten 1980er Jahre, weder in Aussagen noch in Memoiren. Naama Schick, Historikerin, sieht den Grund dafür darin, dass viele Zeitgenossen den Frauen unterstellten, sie hätten Sexualität und Prostitution zum Überleben eingesetzt, was als amoralisch verurteilt wurde. Tatsächlich erinnert sich in ihrer Autobiografie von 1997 die tschechische Überlebende Ruth Bondy an ein gesellschaftliches Klima des Misstrauens in Israel, in dem man sie fragte, "What did you do in order to survive?" And in their eyes a glimmer of suspicion. Kabo, prostitute? Auch in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben Frauen und Mädchen, die während des Kriegs als Zwangsarbeiterinnen nach Deutschland verschleppt worden waren, berichtet, dass sie sich nach ihrer Heimkehr dem Generalverdacht ausgesetzt sahen, nur mittels horizontaler Kollaboration überlebt zu haben. Hier zeigt sich, dass der Wunsch nach Normalisierung in der Nachkriegszeit von der Vorstellung einer patriarchalen Ordnung und einer Remaskulinisierung geleitet wurde, wobei weibliches Sexualverhalten zum Zeichen einer funktionierenden, zivilisierten Gesellschaft wurde. Was den betroffenen Frauen und Mädchen real passiert war, wollte man nicht wissen. Ihre Stimmen wurden kaum gehört, sogar aktiv zum Schweigen gebracht. Dieser Umgang ist Ausdruck eines tiefgehenden Mangels an Unrechtsbewusstsein. Während Vergewaltigung auf der einen Seite als besonders abscheuliches Verbrechen des Gegners skandalisiert und politisiert wurden, bedeutete dies nicht, dass die Frauen als Opfer anerkannt worden wären, als Opfer eines Verbrechens. Und auch die realen Taten, die Verbrechen und die Täter wurden nicht verfolgt. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und bei anderen Nachkriegstribunalen zogen die Ankläger zwar besonders schockierende Fälle sexueller Gewalt durch SS und Wehrmacht während der Beweisaufnahme heran, aber diese Taten wurden in der Regel nicht angeklagt. Hier ging es vielmehr um die Unmenschlichkeit der Täter. Dass hier weniger über das Unrecht, sondern vor allem über männliche und militärische Ehrvorstellungen verhandelt wurde, das zeigt sich auch darin, dass die deutschen Täter ebenfalls sexuelle Gewalt heranzogen, beziehungsweise deren vermeintlich angeblich harte Bestrafung, und zwar um die Welt davon zu überzeugen, dass sie als Soldaten den Common Ground militärischer Respektabilität eben gerade nicht verletzt hätten. Beispiel wäre der Oberbefehlshaber der Wehrmacht Erich von Manstein. Bei den Nürnberger Prozessen in seiner Aussage zog er den Fall von zwei Soldaten seines Korps heran, die wegen Vergewaltigung einer russischen Frau zum Tode verurteilt worden seien. Auf diese Weise stellte er Vergewaltiger als Einzeltäter dar, Ausnahmefälle, die streng bestraft worden seien. Es ist natürlich auch festzuhalten, dass eben nicht nur NS-Männer und ihre Kollaborateure, auch Partisanen, auch Soldaten der alliierten Armeen Vergewaltigungen und andere Formen sexueller Gewalt begingen. Diese wurden von den jeweiligen Militärführungen weitgehend toleriert und akzeptiert. Und auch hier wurden, wie etwa Mary Lou Roberts gezeigt hat, im Hinblick auf die US-Armee, die Täter oft als a few bad apples, einige faule Äpfel, verharmlost. Darüber hinaus richteten sich die sexuellen Gewalttaten auch nicht immer nur gegen den Gegner. Auch die jeweiligen Verbündeten wurden Opfer dieser Gewalt. Diejenigen, die es eigentlich zu schützen gab, die Verfolgten, wurden zum Teil Opfer dieser Gewalt durch die Alliierten. Und es sollte auch nicht vergessen werden, dass Fälle häuslicher Gewalt während des Kriegs an den Heimatfronten zunahmen. Und zwar, wie wir heute wissen, bei allen Armeen. In Deutschland ebenso übrigens auch wie in Japan, aber auch bei den alliierten Armeen. Insgesamt offenbart sich, dass es Mitte des 20. Jahrhunderts eine militärische Übereinkunft gab, der zur Folge Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt nicht als Verbrechen angesehen worden. Diese Normalisierung und Billigung sexueller Kriegsgewalt wurde erst durch die Intervention von betroffenen Frauen und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern in Frage gestellt. Und damit komme ich zu Teil 2, die Betroffenen brechen das Schweigen. Und dieses Brechen des Schweigens, das begann tatsächlich bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit klagten afroamerikanische Frauen, ehemalige Sklaven, Vergewaltigung als Weapon of Terror weißer Sklavenhalter an. Auch während der Weltkriege setzten sich Frauen mit Vergewaltigung und Mädchenhandel auseinander. Auf solchen Zugängen basierend oder aufbauend begannen dann Feministinnen während der Frauenrechtsbewegung, der Bürgerrechtsbewegung und der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg in den 1960er und 70er Jahren Vergewaltigung verstärkt zu dokumentieren, zu analysieren und zu bekämpfen. Aber es war erst tatsächlich nach dem Ende des Kalten Kriegs in den 1990er Jahren zu einer Zeit, als ein grundlegender Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse den Leuten damals vorstellbar schien und sich eine breitere internationale Menschenrechtsbewegung formierte. Es war erst zu dieser Zeit, dass diese feministischen Interventionen eine breitere Öffentlichkeit Gehör fanden. Damals begannen Überlebende des sogenannten Comfort Women Systems der japanischen Armee an die Öffentlichkeit zu gehen, nämlich die Frauen, die während des Asien-Pazifik-Krieges 1932 bis 1945 für japanische Soldaten sexuell versklavt worden waren und die übrigens nach Kriegsende oft direkt in den Bordellen für die Alliierten landeten. Und auch in den 1990er Jahren waren es Betroffene der Kriege in Bosnien und in Ruanda, die anfingen, für Anerkennung und Entschädigung zu kämpfen. Tatsächlich bis heute wird ja oft davon ausgegangen, dass Betroffene aufgrund von Schamgefühlen nicht über das Betreffende sprechen wollen. Scham erscheint als eine quasi natürliche Reaktion von Opfern sexueller Gewalt und nicht als ein gesellschaftliches Phänomen, was es zu erforschen gilt. Demgegenüber machen aber die Erzählungen der Betroffenen, zum Beispiel aus den 1990er Jahren, deutlich, dass es eher die Scham und die Vorbehalte des sozialen Umfelds sind, die sie daran hindern zu sprechen. Also zum Beispiel die Rechtswissenschaftlerin Chun A. Yang. Sie erinnert sich daran, wie die Überlebende Hak Sun Kim, die Überlebende eben dieses Comfort Women Systems, im August 1991 die erste öffentliche Aussage gemacht hat, die in Südkorea, in Japan und in anderen Ländern im Fernsehen übertragen worden ist. Als die erste Überlebende, die sich zu erkennen gab, Kim Hak-sun sagte, ich will schon lange über meine Erfahrung sprechen, war das ein dekonstruktiver Moment in der Betrachtung der Comfort Women als Trope der Scham und des Geheimnisses in der koreanischen Geschichte. Wessen Scham und wessen Schweigen haben die Subjektivität dieser Frau verdeckt? Wie können wir erkennen, dass wir auf diese Enthüllung, diesen blinden Fleck in unserem Wissen nicht vorbereitet waren und sind? Seit der öffentlichen Aussage von Kim Hak-sun haben sich hunderte Überlebende gemeldet, um ihre Erinnerungen zu teilen. Manche öffentlich, andere im persönlichen Gespräch. Dabei handelte es sich nicht nur um Frauen aus Südkorea, sondern aus allen ehemals von Japan besetzten Ländern. Aus der heutigen Perspektive können wir von einer Art MeToo-Bewegung zum Zweiten Weltkrieg in Ostasien und im pazifischen Raum sprechen. Dass die überlebenden Frauen sich in der Lage sahen, mit ihren Stimmen und ihren Gesichtern an die Öffentlichkeit zu gehen und ihr Recht auf Anerkennung und Entschädigung einzuklagen, das dürfte in erster Linie das Verdienst von Frauen und Menschenrechtsgruppen aus den Herkunftsländern der Frauen aus Japan und weltweit sein. Sie holten die individuellen Schicksale der Einzelnen aus der Privatsphäre und machten sie als kollektive Erfahrung sichtbar. Anfang der 1990er Jahre richteten südkoreanische Frauengruppen zum Beispiel eine Telefonhotline für Betroffene ein, eine Initiative, die in Folge in anderen Ländern aufgegriffen wurde. Überlebende wurden durch Zeitungsartikel und Radiospots ermutigt, sich zu melden. Je nach Region und Möglichkeiten erhielten sie materielle, medizinische und psychologische Unterstützung. Es gab Demonstrationen, Public Hearings, Gerichtsverfahren. Die Frauen wurden in diesem Rahmen autorisiert zu sprechen. Was das Beispiel zeigt, ist, dass es eine politische und gesellschaftliche Frage ist, ob man die Frauen, die Betroffenen autorisiert zu sprechen, ob man ihnen zuhört. Es ist keine natürliche Gegebenheit, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und wer übrigens mehr über die Geschichte dieser Frauen wissen möchte, der kann hier in Berlin Moabit das Museum und die Statue der Trostfrauen besuchen. Und zur gleichen Zeit, als die Comfort Women an die Öffentlichkeit traten, tobten im ehemaligen Jugoslawien sowie in Ruanda und den Nachbarstaaten Kriege und ethnische Säuberungen. Zum ersten Mal traten hier Frauen noch während der laufenden Kriegshandlungen an die Öffentlichkeit. So sprach zum Beispiel im Frühjahr 1993 eine Gruppe muslimischer Bosnierinnen mit dem Newsday-Reporter Roy Gutman. Sie benannten das erlittene Unrecht, forderten Anerkennung, Schutz und Verfolgung der Täter. Sie ließen sich übrigens auch für Fotos ablichten. Ich habe leider keins dabei, aber es gibt sie und es sind wirklich auch interessante Fotos. Mit diesem und vielen anderen Statements von Betroffenen entstand ausgehend von Feministinnen im ehemaligen Jugoslawien eine global vernetzte feministische Solidaritätsbewegung, um die Betroffenen zu unterstützen und ihre Stimmen sichtbar zu machen. Die Artikelserie von Roy Gutman ist aber noch aus einem anderen Grund erwähnenswert. Er benutzt nämlich den Begriff Vergewaltigungslager im Zusammenhang mit den bosnischen Musliminnen, die in serbischen Gefängnissen inhaftiert waren. Dieser Begriff machte damals schnell Karriere. Er tauchte in internationalen Medien auf, in NGO-Berichten, in politischen Strategiepapieren. Der Begriff suggeriert, die Frauen seien in erster Linie aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit inhaftiert und vergewaltigt worden. Und was aber aus dem Blick geriet, war, dass ihre Gefangennahme vor allem auch dazu gedient hatte, Informationen zu erpressen und ihre männlichen Verwandten zur Aufgabe zu bewegen. Hier finden wir eine kleine, aber wirklich wirkmächtige Bedeutungsverschiebung. Tatsächlich dürfte die Tatsache, dass Vergewaltigung in Bosnien international so viel Aufmerksamkeit erregt hat, zum Teil auf den Kontext ethnischer Säuberung zurückzuführen sein. Die Verwobenheit von extremer Gewalt und Sexualität erschien als besonders schockierend. Um das Schicksal der Frauen zu skandalisieren und Wege zu finden, die Täter vor Gericht zu bringen, gründete sich 1993 in den USA die Ad-Hoc Women's Coalition Against Crimes Against Women in the Former Yugoslavia, der Frauen- und Menschenrechtsgruppen ebenso angehörten wie unabhängige Anwältinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen. Als der selbsternannte Anführer der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, im März 1993 New York besuchte, reichte die Anwältin Catherine McKinnon für Überlebende und Angehörige von Opfern aus Bosnien-Herzegowina auf Grundlage des Alien Tort Statute vor einem Bezirksgericht eine Zivilklage gegen ihn ein, in der er für Vergewaltigung, für Zwangsprostitution und sexuelle Folter als Teil des Genozids verantwortlich gemacht wurde. Ein halbes Jahr später veröffentlichte McKinnon den Artikel Turning Rape into Pornography, Postmodern Genocide. Zu einer Zeit, in der serbische Männer oft als unzivilisierte Sadisten dargestellt wurden, betonte sie, es handele sich um ganz normale Männer. Sie griff auf ihre früheren Arbeiten zu Pornografie in den USA zurück, in denen sie dargestellt hatte, Männer würden durch ihre kulturelle Sozialisation lernen, Dominanz und Herrschaft über Frauen zu erotisieren. McKinnon übertrug dieses Argument auf den Krieg in Bosnien und behauptete, der Umgang mit Pornografie in Jugoslawien der Vorkriegszeit hätte dazu geführt, dass es den Männern in der Kriegssituation quasi natürlich erschien, Frauen zu entmenschlichen. Im Rahmen der Kriegführung konnte Vergewaltigung so, Zitat, ein Werkzeug, eine Taktik, eine Politik, ein Plan, eine Strategie sowie eine Praxis ethnischer Säuberung werden. This is not rape out of control, it is rape under control. It is also rape unto death, rape as massacre, rape to kill and to make the victims wish they were dead. It is rape to be seen and heard and watched and told to others, rape as spectacle. It is rape to drive a wedge through community, to shatter a society, to destroy a people. It is rape as genocide. Skandalisierungen wie diese fanden, das ist leicht vorstellbar, wirklich verbreiteten sich schnell in den Medien und der Wissenschaft, fanden viel Aufmerksamkeit, wobei die Frage nach männlicher Dominanz, nach Geschlechterverhältnis, die McKinnon auch aufgeworfen hatte, in den Hintergrund geriet. Diese Gewalt war nun ganz im Sinne der vorhin beschriebenen jahrhundertealten Wir gegen Sie, Gut gegen Böse Skandalisierung ein genuin serbisches Verbrechen. Lokale Beobachterinnen, wie zum Beispiel die Journalistin Vesna Kesic aus Zagreb, kritisierten daraufhin, McKinnon würde sich durch die Auswahl und Anordnung ihrer Quellen aktiv an der one-sided nationalistic creation of an enemy beteiligen und so den Konflikt festigen. Auch die amerikanische Rechtswissenschaftlerin Rhonda Coughlan warnte, die Verschmelzung von Vergewaltigung und Völkermord berge die Gefahr, die geschlechtsspezifische Systematik dieser Form von Gewalt aus dem Blick zu verlieren und die Ausübung letztlich wieder herunterzuspielen. Nur wenn eine Vergewaltigung als Teil des Völkermords und damit außergewöhnlich verabscheuungswürdiger Akt angesehen würde, bestünde die Möglichkeit, sie als Verstoß gegen das internationale Strafrecht anzuerkennen. Und Coughlan sagt dann, Rape as such will most likely remain an inevitable byproduct of war. Also Vergewaltigung an sich wird vermutlich ein Nebenprodukt des Krieges bleiben. Und damit hat Coughlan tatsächlich eine Entwicklung vorhergesehen, die die Forschung seitdem beschäftigt. Ein Beispiel nur, Rechtswissenschaftlerin Doris Buss hat den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda beobachtet, ICTR. Hier wurde Vergewaltigung als Waffe der Hutu gegen die Tutsi angeklagt und verurteilt. Und dieser Fokus hat dazu geführt, dass andere Konstellationen sexueller Gewalt verschwiegen und unsichtbar gemacht worden sind. Nämlich erstens Vergewaltigung durch Tutsi gegen Hutu, zweitens Vergewaltigung innerhalb der Hutu- und Tutsi-Gemeinschaften und drittens Vergewaltigung durch internationale Friedenstruppen. Alles wirklich gravierende Probleme in Ruanda, die alle nicht mehr auftauchen. Im Ergebnis stellt sich sexuelle Gewalt, so Buss, dann eben vor allem als Phänomen sogenannter ethnischer Konflikte dar. Violence is understood exclusively as the product of an inter-ethnic conflict rather than considering how other social, political and economic structures shape the violence and the genocide. Mit ihrer Analyse der westlichen Berichterstattung über die Demokratische Republik Kongo hat die Literaturwissenschaftlerin Basungu Chivengu zudem gezeigt, dass unser Verständnis sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten von einem eurozentrischen Blick geprägt ist. Etwa, wenn wir im Kongo in Anlehnung an Joseph Conrad als Still the Heart of Darkness oder als Rape Capital of the World beschrieben oder von overwhelming strategic rape gesprochen wird, wie in NGO-Reports und Fernsehdokumentationen. Damit wird suggeriert, sexuelle Gewalt in Afrika sei grundlegend anders als in Europa und letztlich wird ein tiefergehendes Verständnis der Ursachen und Funktionen der Gewalttaten verhindert. Die Soziologin Maria Erickson Barth und Maria Stern argumentieren, dass es genau eben diese Komplexitätsreduktion ist, die die Attraktivität dieser Rede von sexueller Gewalt als Waffe ausmacht, denn sie suggeriert einen gangbaren Ausweg. A strategy can be abolished, a tactic prevented, the use of a weapon can be controlled, the user of a weapon can be held accountable. Und tatsächlich suggeriert das Waffennarrativ, Kombattanten würden geplant und gezielt Vergewaltigungen ausüben. Die Quellen deuten aber darauf hin, dass die Realität viel komplexer ist. Und damit komme ich zu Teil 3. Denn Krieg ist eine körperliche Erfahrung. Kombattanten müssen bereit sein, Gewalt auszuüben, den Gegner zu töten, aber auch Gewalt zu erleiden, getötet zu werden. Und in dieser Extremsituation kommt es zu Emotionen und körperlichen Affekten. Erregung, Überwältigung, Angst, Ekel und so weiter. Und hier verschmilzt Gewalt mit Sexualität. Die Männer handeln oft auf eine Weise, die vorher undenkbar für sie gewesen wäre. Während der Winter Soldier Investigation 1971, die von Vietnam Veterans Against the War organisiert wurde, geben zum ersten Mal Veteranen öffentlich zu, Vergewaltigung begangen zu haben. Sie erklärten, sie seien durch den militärischen Drill und den dort geschürten Rassenhass gegen Vietnamesen nicht mehr sie selbst gewesen, sie seien zu Tieren geworden. Demgegenüber zogen Feministinnen wie Aline Eisen-Bergman vor allem geschlechtsspezifische Überlegungen heran, um zu verstehen, wie ganz normale junge Männer zu solch extremer Gewalt gegen Frauen und Kinder bereit waren. Das US-Militär, eine hypermaskuline Institution, so ihr Ausgangspunkt, erziehe die Soldaten dazu, sich als Männer zu beweisen. Gesellschaftliche Vorstellung von männlicher Sexualität als aktiv, aggressiv, weiblicher Sexualität als unterwürfig würden hier aktualisiert. Und im Zuge militärischer Eroberungszüge verschmelze dann die männliche Aggression gegen Frauen mit dem Gefühl der nationalen, rassistischen oder religiösen Überlegenheit. Indem die US-Militärführung die Vergewaltigung vertuscht und den GIs vermittelt habe, sie würden nicht bestraft, hätten sie diese Gewalt nicht nur geduldet, sondern als Mittel zur Verbreitung des Terrors gefördert. Seitdem liegt die Frage auf den Tisch, inwieweit militärische Führer sexuelle Gewalt dulden, akzeptieren, fördern, anordnen oder verhindern und bestrafen. Wie die Quellen zeigen, wird Vergewaltigung in der Regel eben nicht direkt angeordnet, nicht direkt befohlen. Trotzdem gibt es innerhalb militärischer Organisationen Übereinkünfte und Kommunikation darüber. Ein gut dokumentiertes Beispiel ist das als My Lai bekannte Massaker der US-Armee in zwei Dörfern in Vietnam. Am 16. März 1968 wurden 99 GIs per Hubschrauber eingeflogen, um das Gebiet nach Vietcong zu durchsuchen. Vor dem Angriff instruierte Captain Ernest Medina die Soldaten mit den Worten "Everything you find is yours", alles, was ihr findet, gehört euch, befahl er ihnen, die Häuser zu zerstören, das Vieh zu töten, die Brunnen zu sprengen. Auf die Frage eines GIs, ob sie die Erlaubnis oder den Befehl hätten, Zivilisten zu töten und ob dies auch Frauen und Kinder einschließe, antwortete Medina uneindeutig. Sie sollten alle Feinde töten und es sei ihnen überlassen, wen sie als Feind betrachteten. Während des vierstündigen Massakers töteten die GIs etwa 500 Zivilistinnen und Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, und in mindestens 20 Fällen vergewaltigten sie Frauen, bevor sie sie erschossen. Dieser Fall zeigt, Medinas Satz, alles, was ihr findet, gehört euch, dass die Soldaten auch ohne direkten Befehl verstanden, dass er Frauen und Kinder einschloss. Woran liegt das? Dies hat zum einen mit geschlechtsspezifischen Sozialisation der Männer und den in der Vorkriegszeit gelebten Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, Sexualität und Macht zu tun. Zum anderen ist das Handeln in solchen Extremsituationen von Emotionen und körperlichen Affekten beeinflusst. Macht, Hass, Ekel, Angst, Aufregung, Erregung. Und in diesem Zusammenhang kommt es zu sexueller Gewalt. Und das gehört zum Alltagswissen der Militärs. Und auch Kommandant Medina war sich dessen bewusst und er konnte damit rechnen, dass seine Männer diese Gewalt ausüben würden. Und trotzdem verbot er sie nicht. Er duldete sie als nützlich für die militärische Operation. Das Beispiel zeigt auch, dass die Befehlshaber der kleinen Einheiten auf der mittleren Ebene der militärischen Hierarchie das Handeln ihrer Männer erheblich beeinflussen können, denn er hätte es verbieten können. Und die Geschichtsschreibung deutet auch darauf hin, warten Sie mal, ich lasse mal ein bisschen was aus. Ich möchte noch festhalten vielleicht, dass also diese Vergewaltigung ist tatsächlich etwas, was nicht befohlen wird, was manchmal auch zur Organisation gehört, zum Beispiel im Falle der Comfort Women, wenn man Frauen sexuell versklavt in Militärbordellen, um die eigenen Soldaten quasi, um ihnen ein möglichst risikoloses Ventil zur sexuellen Befriedigung zu verschaffen. Aber in der Regel wird Vergewaltigung tatsächlich nicht befohlen. Andere Formen sexueller Gewalt aber schon, zum Beispiel bei Durchsuchungen, zum Beispiel bei sexueller Folter, zum Beispiel das Entkleiden, das erzwungene Entkleiden, Genitaluntersuchungen, Experimente an reproduktiven Organen. Solche Taten zielen nicht zuletzt darauf ab, die Gefangenen zu entmenschlichen und ihre Bindung, ihren Familien, Freunden, Mitgefangenen, dem kulturellen und religiösen Leben, all dies zu zerstören. Und zwar hat sich die Debatte zuerst natürlich vor allem um Vergewaltigung gedreht. Inzwischen wurde er aber sehr ausgeweitet auf diese unterschiedlichen Formen sexueller Brutalität. Und im Zuge dessen wird auch sexuelle Brutalität gegen Männer oder Brutalität gegen die Genitalien jetzt als sexuell begriffen, die vorher übrigens auch dokumentiert worden ist, aber unter dem Schlagwort der Folter. Nicht als sexuelle Gewalt, sondern als Folter. Hier erfahren wir also nicht generell etwas anderes, sondern eine Bedeutungsveränderung. So, und ein wesentliches Ziel dieser Erweiterung, dieser Ausdifferenzierung der verschiedenen Gewaltformen wird darin gesehen, sichtbar zu machen, zu verurteilen die unterschiedlichen Weisen, in der Menschen in ihrer Sexualität und ihrer sexuellen Selbstbestimmung verletzt werden können. Allerdings ist es eben auf der phänomenologischen Ebene auch wesentlich schwieriger, jetzt in den Griff zu bekommen, mit was für Taten wir es eigentlich zu tun haben, weil es viel mehr Taten gibt und wir viel genauer verstehen müssen, was hier eigentlich jeweils passiert und welche Bedeutung Sexualität und Gewalt, die Verschmelzung von Sexualität und Gewalt in diesen Konstellationen zwischen Täter und Opfer eigentlich haben. Wir müssen viel genauer uns mit den Gewaltformen, mit den Situationen, Konstellationen und Dynamiken beschäftigen, um zu verstehen, wem was angetan wird. Und damit komme ich zum Fazit. Also ich hoffe, dass ich verdeutlichen konnte, dass das Phänomen konfliktbedingter sexueller Gewalt durch das Narrativ sexuelle Gewalt als Kriegswaffe zwar sichtbar gemacht wird, andererseits aber auch isoliert und verzerrt wird. Und letztlich erinnert mich tatsächlich die Art und Weise, wie wir heute in der Debatte über sexuelle Gewalt als Kriegswaffe sprechen, nicht selten an das uralte Muster der Skandalisierung, das ich zu Beginn beschrieben habe, wonach Vergewaltigung das typische Verbrechen eines feindlichen, angeblich unzivilisierten anderen ist. Generell scheint die Rede von sexueller Gewalt als Kriegswaffe dazu zu führen, dass wir bestimmte Konstellationen als politisch begreifen, nämlich immer die, in denen der Vergewaltiger ein Angehöriger des gegnerischen Kollektivs ist, während wir andere als privat ausblenden oder verleugnen. Zum Beispiel denken wir, wenn wir an den Ukraine-Krieg denken, an sexuelle Gewalt durch russische Soldaten gegen ukrainische Frauen und Männer. Und dass ukrainische Frauengruppen heutzutage aber auch diskutieren, die Militarisierung innerhalb der Ukraine, dass die zu ansteigenden Zahlen häuslicher Gewalt geführt hat, das wird heute meist übersehen. Dabei prägt es eben die Erfahrung von Frauen und Mädchen vor Ort. Und hier deutet sich an, dass diese eben traditionelle Gegenüberstellung von öffentlich und privat, bei der das feministische Motto, das Private ist politisch, vergessen worden zu sein scheint, statt sexuelle Gewalt an sich anzuprangern, konzentriert sich die Debatte auf die Konstellationen, die als politisch begriffen werden, während andere unter den Tisch fallen. Und selbst bei denen, die wir als politisch begreifen, hören wir leider den Frauen oft nicht richtig zu. Selbst wenn Betroffene befragt werden, zum Beispiel durch Journalistinnen oder im Rahmen von Ermittlungsverfahren, fühlen sie sich häufig dazu gedrängt, dem gesellschaftlich sanktionierten Skript zu folgen, wodurch ihre Erfahrungen auch politisch verwertbare Deutungsmuster reduziert oder entsprechend ausgeschmückt werden. Die Realität sexueller Gewalttaten und ihre tiefgreifenden individuellen, gesellschaftlichen und politischen Folgen werden ignoriert, verzerrt, oft absichtlich verschleiert. Und wenn wir dem entgegenwirken wollen, dann können wir nicht dabei stehen bleiben, diese Gewalt als Kriegswaffe immer nur zu sehen und diese Diskussionen zu führen auf die Art, wie wir es heute oft tun und uns dabei, glaube ich, viel mehr mit uns selbst zu beschäftigen und unseren eigenen Positionen als mit dem, was die Betroffenen eigentlich erleben. Und wir müssen Räume schaffen, in denen die Betroffenen autorisiert sind, über ihre unterschiedlichen, komplexen, auch ambivalenten Erfahrungen sexueller Gewalt zu sprechen, Räume zu schaffen für diese Unterschiedlichkeit solcher Erzählungen und in denen wir ihnen auch zuhören. Vielen Dank.
Das war die Historikerin Regina Mühlhäuser mit ihrem Vortrag Militär, Gewalt, Körper. Anmerkungen zu sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten und als Kriegswaffe. Sie hat ihn am 16. Januar 2025 im Rahmen der Ringvorlesung Die Rückkehr des Krieges – Feministische Perspektiven auf Krieg, Militarismus und Gewalt an der Technischen Universität Berlin gehalten. Ich bin Nina Bus-Bartels, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.